Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 25. Januar 2022, gleich dem 5. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Hadi, Friede sei mit ihm. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Wüste, ein kostbares Juwel für die Kolonialisierung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, Europas Spiel mit Revolutionsgarten ist Wiederholung gescheiterter Erfahrungen der USA. Raisi. Wie während der Widerstandszeit steht Iran auch während der Wiederaufbauzeit an der Seite des syrischen Volkes. Fadawi. Feinde haben bei den Unruhen ihr Bestes gegeben, aber sie sind erneut gescheitert. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian. Europas Spiel mit Revolutionsgarten ist Wiederholung gescheiterter Erfahrungen der USA. Der iranische Außenminister hat in einer Notiz auf der Webseite von Al Jazeera das Glücksspiel der Europäer mit den islamisch-iranischen Revolutionsgarten als eine Wiederholung der gescheiterten Erfahrungen der USA bezeichnet. Laut einem IRNA-Bericht vom Dienstag schrieb Außenminister Hossein Amir Abdullahian in dieser Notiz, dass Europas Wagnis, die gescheiterten Erfahrungen der Amerikaner gegen die offizielle iranische Streitmacht zu wiederholen, aus vielen Gründen fehlschlagen werde und dass es keine Aussicht auf Ergebnisse gebe. Amir Abdullahian erinnerte, dass als europäische Bürger sich bunten Terroristengruppen ausschlossen und nach Westasien zogen, hätten die iranischen Revolutionsgarden auf Ersuchen der Regierungen des Irak und Syriens deren Bitte erfüllt und den Terrorismus bekämpft bis zur vollständigen Niederlage des IS. Und bis zur Säuberung dieser Länder von terroristischen Gruppen seien die Revolutionsgarden an deren Seite geblieben. Es fehlt an jeglicher Legitimität, die Revolutionsgarden als terroristische Organisation einzustufen, und Europa kann sicher nicht erwarten, dass Iran nicht auf eine solche Maßnahme reagiert, da diese als Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen durch Angriffe auf die Souveränität der Islamischen Republik Iran angesehen wird, fügte er hinzu. Weiter erklärte der iranische Außenminister, dass die Islamische Republik Iran eine solche Maßnahme als eine Eskalation der Situation seitens der Europäer betrachten werde, und hob hervor, dass ein solches Vorgehen die Islamische Republik Iran mehr als in der Vergangenheit in der Verlässlichkeit und Fähigkeit der Europäer, ein Partner in globalen Sicherheitsfragen zu sein, zweifeln lassen wird. Dies wird auch tiefgreifende Konsequenzen für die Interessen der europäischen Länder im westasiatischen Raum haben. Der iranische Außenminister betonte, dass die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Europa und Iran zur Suche nach stabilen Lösungen für die bestehenden Missverständnisse eine grundlegende Notwendigkeit darstelle. Iran werde auf eine konstruktive Interaktion in Form einer Interaktion reagieren, aber man werde auf das Drohverhalten Europas in der gleichen Sprache reagieren. Raisi, wie während der Widerstandszeit steht Iran auch während der Wiederaufbauzeit an der Seite des syrischen Volkes. Der Präsident der Islamischen Republik Iran beschrieb die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus als strategisch und sagte, wie auch während der Widerstandszeit ist Iran mit dem syrischen Volk in der Wiederaufbauzeit verbunden, indem wir die wirtschaftliche Zusammenarbeit verstärken. Laut der Informationsbasis des iranischen Präsidenten sagte Ebrahim Raisi am Dienstag während des Treffens mit dem syrischen Verteidigungsminister Generalleutnant Ali Mahmoud Abbas in Teheran, die Beziehungen zwischen Iran und Syrien basieren auf gemeinsamen Überzeugungen und Anschauungen sowie auf dem Geist der Verbundenheit und des Widerstands der Menschen in beiden Ländern. Der Präsident der Islamischen Republik Iran bezeichnete den Schutz des Volkes und der Regierung dieses Landes durch die syrischen Streitkräfte als vielversprechend für die Zukunft des Volkes und des Landes Syrien und fügte hinzu, dass die Islamische Republik Iran ein wahrer Freund des syrischen Volkes sei. Bei diesem Treffen erklärte Generalleutnant Ali Mahmoud Abbas, der syrische Verteidigungsminister, dass Syrien mit der Unterstützung seiner wahren Brüder und Freunde gegen den Terrorismus gewonnen habe und eine stärkere Rolle als ein Glied in der Achse des Widerstands spielen werde, sowie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der neuen Welt. Der syrische Verteidigungsminister sagte, dass die Feinde immer nach einer Gelegenheit suchten, den tiefen und brüderlichen Beziehungen zwischen Syrien und Iran zu schaden. Aber die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien zu tief verwurzelt und stark, als dass irgendjemand ihnen schaden könnte. Und diese Beziehungen würden jeden Tag größer und tiefer. Die Islamische Republik Iran unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Syrien und die Unterstützung Teherans für die legitime Regierung dieses Landes während der Syrien-Krise und die Unterstützung der Assad-Regierung bei der Bekämpfung verschiedener Terrorgruppen ist ein Beweis dafür. Nach der Niederlage des IS haben sich die Beziehungen zwischen Syrien und Iran nun erweitert und diversifiziert und es gibt klare Aussichten für die Entwicklung dieser Beziehungen in allen Bereichen. Badawi, Feinde haben bei den Unruhen ihr Bestes gegeben, aber sie sind erneut gescheitert. Der stellvertretende Kommandeur der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden betonte, die Feinde der Revolution haben alle Maßnahmen für ihre Agenten ergriffen, aber sie sind wie unzählige Male in der Vergangenheit gescheitert. Bei den jüngsten Unruhen in Iran haben die politischen Führer der USA und einiger europäischer Länder ihre Medien sowie die vom Westen unterstützten farsi-sprachigen Medien ein tragisches Ereignis missbraucht und mit dem Slogan, die Rechte des iranischen Volkes zu unterstützen, ließen sie nichts unversucht, um die Randalierer und Störer der Sicherheit Irans zu unterstützen. Gleichzeitig sind Millionen Iraner auf die Straßen und Plätze des Landes gegangen, um die Regierung und ihr Land zu unterstützen und sich entschieden, gegen das Chaos zu stellen. Laut IRNA sagte Brigadegeneral Ali Fadawi, der stellvertretende Kommandeur der Revolutionsgarden IRGC, beim ersten nationalen Kurs über Fortschritte und Hoffnung, der an der Imam Hussein-Universität abgehalten wurde, es gibt keine Zeit in der Geschichte, in der der große Feind Amerika und seine Verbündeten sich in einem solchen Ausmaß zusammengeschlossen haben und sie waren in diesen 44 Jahren der Islamischen Revolution immer feindselig gegenüber eingestellt und sie haben ihre Feindseligkeit nicht einmal für einen einzigen Tag eingestellt. Brigadegeneral Fadawi fügte hinzu, das US-Militärbudget in diesem Jahr 2023 beträgt 855 Milliarden Dollar. Und die USA haben Truppen in 755 ausländischen Basen und zahlen die immensen Ausgaben für sie, aber die Amerikaner geben selbst zu, dass die erzielten Ergebnisse sie gedemütigt haben. Der stellvertretende Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden stellte fest, die Feinde waren sich sicher, dass sie gewinnen würden, aber sie scheiterten wie unzählige Male in der Vergangenheit. Deutschland willigt in Leopard-Panzerlieferung in Ukraine ein. Deutschen Medien zufolge hatte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nach monatelangen Diskussionen eingewilligt, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen politischen, militärischen, wirtschaftlichen, sozialen und sogar kulturellen Folgen geht inzwischen in seinen 11. Monat. Und die westlichen Länder schicken weiterhin Waffen in die Ukraine. Russische Verantwortliche sowie westliche Experten und Medien haben den Krieg in der Ukraine als Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland bezeichnet. Laut IRNA von Dienstagabend haben deutsche Medien am Dienstag unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, dass die deutsche Regierung beschlossen habe, eine Gruppe von Leopard 2A6 Panzern in die Ukraine zu schicken. Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, hatte am Montag Ortszeit in Washington vor Reportern angekündigt, dass man in Kürze mit Nachrichten aus Deutschland über die Lieferung von Panzern an die Ukraine rechnen könne. Die USA und Vertreter von etwa 50 Ländern trafen sich am vergangenen Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland, um diese Angelegenheit zu besprechen, aber sie konnten Deutschland bei diesem Termin noch nicht dazu bringen, einer Entsendung seiner Panzer in die Ukraine zuzustimmen. Länder wie Polen, die deutsche Panzer in ihrem Besitz haben, müssen die Zustimmung Berlins einholen, um sie in die Ukraine zu schicken. Der deutsche Bundeskanzler hatte zuvor die Lieferung von Leopard 2 Panzern an die Ukraine davon abhängig gemacht, dass auch die USA und andere Verbündete ihre Panzer nach Kiew schicken. Gleichzeitig fordern einige westliche Länder ein Ende der Militärhilfe für Kiew und weisen darauf hin, dass die Lieferung neuer Waffen zu einem globalen Konflikt führen könnte. Während Europa versucht, mehr Waffen in die Ukraine zu schicken, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Montag, die Entsendung von Panzern in die Ukraine durch europäische Länder wird das Leid der Menschen in diesem Land nur vergrößern. Dmitri Medvedev, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, warnte am Montag ebenfalls davor, dass sich die Welt aufgrund der Feindseligkeiten gegen Russland der Gefahr eines dritten Weltkriegs nähere. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 4 Grad, Mashhad minus 3 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Dilaram, das heißt Ruhe meines Herzens. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Hadi, Friede sei mit ihm. Bleiben Sie dran.
Es nähert sich wieder der Tag des Märtyriums eines Edlen aus der Nachkommenschaft des Propheten des Islams, Friede sei ihm und seinem Hause. Dieser Edle ist Imam Ali Nari, auch unter dem Beinamen Hadi a.s. bekannt. Er wurde 254 Jahre nach der Hijra im Gefolge eines Komplotts der Abbasiden-Kalifens Mu'taz zum Märtyrer. Aus diesem Anlass kondolieren wir allen Freunden des Prophetenhauses. Der Prophet des Islams hat die Edlen aus seinem Hause mit einem rettenden Schiff verglichen und gesagt: Die aus meinem Hause sind wie die Arche Noah, und wer dieses Schiff besteigt, wird Rettung finden. Wer sich nach den Ratschlägen des Heiligen Korans und nach den weisen Worten und dem Vorbild des Prophetenhauses richtet, befindet sich auf einem klaren Rettungsweg. Von den 33 Jahren, in denen Imam Hadi a.s., der Imam, der geistig-politische Schutzherr der Gläubigen war, hat er 13 Jahre in Medina verbracht. In dieser Zeit hat er sich für die Verbreitung der Grundlagen der islamischen Kultur und Überzeugung und der Rechtleitung der Muslime eingesetzt. Schon als Kind war Imam Hadi mit Wissen gesegnet. Der Abbasiden-Kalif Mu'tasim schickte einen Lehrer, der gegen die Prophetenfamilie eingestellt war, zu dem Nachkommen des Propheten. Dieser Lehrer hieß Junaidi und war ein Meister der arabischen Literatur. Eines Tages fragten ihn die Leute von Mu'tasim, wie weit das Kind mit dem Lernen sei. Junaidi aber fragte verärgert: Das Kind? Welches Kind denn? Bei Gott, in dieser Stadt wüsste ich niemanden, der so gelehrig ist wie er. Jedes Mal, wenn ich gestützt auf meinen Wissensschatz auf einen Punkt hinweise, von dem ich glaube, dass ich selbst zu diesem Ergebnis gelangt sei, öffnet er zum gleichen Thema für mich die Tore zur Wahrheit. Manchmal bitte ich ihn, eine Sure aus dem Koran zu lesen. Er trägt sie so schön vor, dass ich in Erstaunen versetzt werde. Subhanallah, woher besitzt er nur all dieses Wissen? So sprach dieser Gelehrte über Imam Hadi: Die Schar der Wissensdürstigen, die sich um Imam Hadi versammelten, war groß. Die Freunde des Prophetenhauses, deren Anzahl damals wieder erheblich gewachsen war, kamen vor allen Dingen aus Iran, Irak und Ägypten zu ihm. Viele schickten ihm auch ihre Fragen zu, damit Imam Hadi sie beantwortet. Das alles war allerdings für den Abbasiden-Kalifen Mutawakkil sehr unerfreulich. Daher zwang er den Imam, die Stadt Medina zu verlassen, und holte ihn nach Samarra im heutigen Irak, welches damals der Sitz des Kalifats war. Yazdad, ein christlicher Arzt zu Hofe des Abbasiden-Herrschers, hat dazu wie folgt berichtet: Wie ich gehört habe, beabsichtigt Mutawakkil mit der Beordnung von Ali ibn Muhammad Imam Hadi nach Samarra zu verhindern, dass sich die Bevölkerung, insbesondere die bekannten Persönlichkeiten und Denker, um ihn herum versammeln und dadurch die Regierung den Abbasiden aus der Hand gleitet. Thank you. Yahya ibn Harsameh war es, der im Auftrag von Mutawakkil beauftragt worden ist, den Imam mit seiner Familie nach Samarra zu holen. Unterwegs lernte er die hohe Moral des Imam kennen und war beeindruckt von ihm. Imam Hadi schmückten hohe menschliche Eigenschaften und er ist deswegen von vielen Persönlichkeiten gelobt worden. Ibn Shahrashub hat in seinem Buch Manareb über ihn geschrieben, Hazrat Hadi war ein vollkommener Mensch. Wenn er schwieg, kam seine Erhabenheit zum Ausdruck und wenn er sprach, sein hoher Rang. Die damalige Zeit war von der Gewaltherrschaft der Abbasiden gezeichnet. Die edlen Nachkommen aus dem Prophetenhaus waren großem Druck und Gefahren ausgesetzt und die Abbasiden versuchten, sie von der Bevölkerung zu trennen. Imam Hadi aber bildete ein geheimes Verbindungsnetz zwischen sich und seinen Anhängern. In den verschiedenen Teilen des Islamischen Reiches hatte er Beauftragte. Diese Vertreter nahmen Geschenke und religiöse Abgaben von der Bevölkerung entgegen und ließen sie dem Imam zukommen, damit er sie für gute Zwecke verwendet. Außerdem gelangten auf diesem Wege auch die religionsrechtlichen Fragen der Gläubigen zu Imam und umgekehrt dessen Antworten auf diese Fragen zu den Gläubigen. Imam Hadi a.s. führte damit eine Methode fort, die sein Vater Imam Javad a.s. begründet hatte. Trotz der Anstrengungen des Herrschaftsapparates gelang es vielen Wissensdürstigen, mit Imam Hadi Kontakt aufzunehmen und aus seinem Wissen zu schöpfen. 185 seiner Schüler wurden zum großen Gelehrten.
Imam Hadi war die höchste Instanz für die Rechtsgelehrten seiner Zeit. Ein wichtiger Schritt dieses Imams war, dass er die gedankliche und kulturelle Linie des wahren Islams aufrechterhielt und sie vor den Anzweiflungen durch Gegner stützte. Zu diesem Zweck musste er geeignete Gelehrte ausbilden. Zu diesen gehörten Persönlichkeiten wie Abdul Azim Hassani und Ibn Sakit Ahwazi. Zur Zeit des Imam Hadi gab es eine Gruppe von Muslimen, die auf Irrwege geraten waren. Sie nannten sich Jabbariye und vertraten die Ansichten, dass der Mensch keinen Einfluss auf sein Handeln hat und alles ausschließlich aus höherem Zwang tut. Imam Hadi verwarf diese haltlose Ansicht durch logische Argumente. Er sagte, wenn jemand an den Zwang Jabr glaubt, bedeutet dies, er glaubt daran, dass Gott seine Diener zur Sünde zwingt und sie dann wegen Begehen von Sünden bestraft. Jemand, der so denkt, hat in Wahrheit Gott als ungerecht betrachtet und ihn verneint. Ibn Sabbagh Maliki, ein sunnitischer Denker, hat über die hohen Tugenden Imam Hadis gesagt, überall wird von den Tugenden Abul Hasan Hadis gesprochen. Keine Tugend wird genannt, es sei denn, dass gleichzeitig sein Name fällt. Er hat ein mildes Verhalten, handelt gerecht und seine freundschaftlichen Handlungen beruhen auf Wohlwollen. Sein Edelmut, seine innere Ruhe, sein freundliches Verhalten und sein Mut riefen stets die Erinnerung an das Verhalten des Propheten wach. Menschen, die aufrichtige Freundschaft hegen, üben große Anziehungskraft auf, aber Menschen, die nur sich selbst lieben, stoßen die anderen ab. Deshalb hat Imam Hadi, gegrüßt sei er, gesagt, wer sich selbst liebt, mit dem werden viele unzufrieden sein. Imam Hadi wurde vom Abbasiden-Herrscher in Samarra sehr schlecht behandelt, aber er gab dennoch nicht auf. Der Abbasiden-Kalif ließ daher schließlich dieses Licht der Rechtleitung erlöschen und den Imam vergiften. Imam Hadi fand am 3. Rajab 254 nach der Hijra, ca. 886 nach Christus, 41 Jahre jung, den Märtyrertod. Er wurde in Samarra beigesetzt. Wir kondolieren zu diesem traurigen Anlass und schließen mit einigen Worten von diesem Imam. Wer im Recht ist, aber unklug handelt, löscht möglicherweise das Licht seines Rechtes durch sein unkluges Verhalten aus. Und Streit ist ein alter Freund der Vernichtung. Aber auch bittet Gott außerordentlich viel um Vergebung und dankt ihm außerordentlich viel. Dann werdet ihr alles Glück und allen Segen der Welt und des Hiernachs erreichen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Poiz mit dem Titel Barf, auf Deutsch Schnee.
شب نشینی و سکوت کوچه های سال خانه های گرم و داستان و نقل و حال هدیه می کند خدا ز آسمان زمین نرم و نازنین شکوفه بهار را به شکل برف نعمت خدا هدیه خجسته ایست شکل‌های گونه گونه بر هر کدامشان نشان آرزوی دل شکسته
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Wüste, ein kostbares Juwel für die Kolonialisierung. Weiterhin guten Empfang.
Musik.
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erachteten die europäischen Regierungen sogenannte Orientalisten, die in den Nahen Osten gingen, als bedeutend und unterstützten sie, um ihre Kolonialpolitik zu verfolgen. Diese Personen arbeiteten hauptsächlich mit Spionageorganisationen und Ministerien zusammen. Und eine ihrer wichtigsten Aktionen und Aufgaben war es, die islamische Welt zu infiltrieren, deren Kultur kennenzulernen und Informationen von wenig bekannten historischen Gebäuden und Strukturen zu sammeln. Der Deutsche Wilhelm Wasmus, C.E. Lawrence, bekannt als Lawrence von Arabien, Gertrude Bell und später Anne Catherine Swinford Lambton gehörten zu diesen Personen, die in der Rolle eines Forschers oder sogar eines Militärberaters in die islamische Welt reisten und zumeist mit ihren Regierungen in Kontakt standen. Regisseure und Filmproduzenten in Hollywood haben aufgrund der Bedeutung und Position dieser Agenten bei der Förderung kolonialer Ziele auch Filme über das Leben dieser Menschen gedreht. Das Leben von Lawrence von Arabien und Gertrude Bell wurde in Filmen mit Investitionen amerikanischer Unternehmen dargestellt. Lawrence von Arabien, das Bild eines Aufrührers in Gestalt eines Helden. Die lange Biografie des Thomas Edward Lawrence unter dem Titel »Die sieben Säulen der Weisheit« war für David Lean, den britischen Regisseur und Landsmann von Lawrence, eine interessante Erzählung. 1962 hat er diese zusammen mit der US-amerikanischen Film- und TV-Produktionsfirma Columbia in ein episches und sehr langes Werk von etwa 4 Stunden mit Peter O'Toole in der Hauptrolle umgesetzt. Der Film Lawrence von Arabien beginnt mit der Szene seines Todes bei einem Motorradunfall, gefolgt von der Erzählung des Regisseurs über das turbulente Leben dieses britischen Armeeoffiziers und seine Bemühungen, Sheriff Hussein und seine Kinder, besonders Faisal, die Scherifen von Mekka, zu unterstützen, um das Osmanische Reich zu stürzen. David Lean konzentriert sich in seinem Film mehr auf den Charakter und das Verhalten von Lawrence, um nicht die negativen Auswirkungen der Intervention europäischer Kolonialstaaten, insbesondere Großbritanniens, in Westasien, also Nahosten, darzustellen. Damit macht er aus einem Spion praktisch einen Helden. Ein positives Bild von Lawrence beim Erlernen der arabischen Sprache und verschiedener Dialekte sowie seine Faszination für die Natur des Hijaz, der Gebirgsgegend, wo sich die heiligen Städte Mekka und Medina in Saudi-Arabien befinden, und der Wüste zu zeigen, erfolgt genau in diesem Zusammenhang. Der Film endet mit einer Übertreibung von Lawrences Rolle bei der Vereinigung der arabischen Stämme im heutigen Saudi-Arabien und ihrem Erfolg beim Sieg über das Osmanische Reich. Er ignoriert jedoch die Folgen der Intervention von Kolonialisten, einschließlich Großbritanniens, in dieser Geschichte, sowie die Entstehung eines blutigen Bürgerkriegs im Hijaz zwischen den Scherifen von Mekka und den saudischen Khanen. Im Film und in seiner Erzählung sieht Lawrence den Grund für sein Interesse an der Wüste darin, dass es rein und unverdorben ist. Aber der Film erwähnt keineswegs die Tatsache, dass die Politik der britischen Amtsträger und ihrer Spione eine zerstörerische Auswirkung auf den Nahen Osten hatten. Kriegsmission für Gertrude, Königin der Wüste. Die Handlung des Films Königin der Wüste besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die Geschichte von Gertrude Bells Reise nach Iran mit Unterstützung ihrer Verwandten im frühen 20. Jahrhundert, wo sie einen Mann trifft, der Sekretär der britischen Botschaft ist. Aufgrund des Widerstands ihrer Familie gegen ihre Ehe ist sie gezwungen, nach London zurückzukehren und erfährt später, dass dieser junge Mann Selbstmord begangen hat. Aber der zweite Teil ist die Geschichte von Gertrudes aufeinanderfolgenden Reisen in die Wüstenregionen mehrerer arabischer Länder, um, wie sie behauptet, ebenso wie ihr Kollege Lawrence, deren Freundschaft in diesem Film ebenfalls erwähnt wird, das Leben der Wüstenbewohner kennenzulernen. Obwohl es das Bestreben des Regisseurs und der Erzählung der Geschichte ist, Gertrudes Aktivitäten positiv und unabhängig von der britischen Regierung darzustellen, weist der Film selbst darauf hin, dass sie eigentlich alle Berichte für die britischen Botschaften schreibt und für ihre Reise ins Herz des Osmanischen Reiches sogar ihr eigenes Reisezertifikat fälscht. Die Eröffnungserzählung der Geschichte beginnt mit einem Treffen des Hauptquartiers der britischen Armee in Ägypten, um den Nahen Osten unter ihre Kontrolle zu bringen und Palästina zu besetzen. Dort wird auch Gertrude eine bestimmte Mission zugeteilt. In der letzten Szene des Films besucht Gertrude die Kinder von Sheriff Hussein, Abdullah und Faisal und sagt voraus, dass Faisal der zukünftige König des neuen Landes Irak sein wird. Die Filme von Lawrence von Arabien und Königin der Wüste sind zwei unterschiedliche Erzählungen über die Folgen kolonialer Interventionen, entstanden mit einem zeitlichen Abstand von mehreren Jahrzehnten. Aber in beiden Filmen soll die Erzählung die Menschen rechtfertigen und heroisieren, die der britischen Kolonialregierung am meisten gedient haben. David Leans teures Filmepos kann nicht mit Herzogs schwachem Werk in Bezug auf Erzählung und Struktur verglichen werden, weil sie diesbezüglich nicht vergleichbar sind. Aber die Handlung beider Filme soll darstellen, dass die Helden im Nahen Osten aus dem Westen kamen und die Bildung neuer Regierungen, darunter Saudi-Arabien, Syrien, Libanon und Irak, das Ergebnis ihrer Bemühungen und Aktionen war. Ein weiteres Bestreben in diesen Filmen ist es, Erzählungen zu schaffen, um die Plünderung von Objekten aus antiken Orten des Nahen Ostens zu rechtfertigen, wobei Lawrence und insbesondere Gertrude Bell eine unbestreitbare Rolle spielten. Unberührte Ländereien in der gesamten islamischen Welt und insbesondere die Entdeckung von Öl ermutigten die Kolonisten, mehr auszugeben, um mehr Einfluss zu gewinnen und ihre Streitkräfte zu organisieren. Im Film »Königin der Wüste« wird das Problem des Diebstahls antiker Objekte von historischen Orten deutlich angesprochen. Aber im Filmszenario werden die meisten dieser Verhaltensweisen als zufällig und ungeplant dargestellt. Für die Agenten des britischen Königreichs war die Wüste kein attraktives und außergewöhnliches oder unentdecktes Gebiet, sondern ein Ort für Plünderungen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.